Gut, wenn ich gewusst hätte, dass Sie den Film zeigen, hätte ich heute einen anderen Pullover angezogen. Okay, ja, mein Thema heute ist die Energieversorgung, nachhaltige Energieversorgung. Warum und wie habe ich das, den Vortrag genannt? Ich werde darüber sprechen, dass die gegenwärtige Energieversorgung ja natürlich Probleme macht, Klimawandel und Atommüll produziert. Und natürlich auch, dass diese fossilen Brennstoffe, auf die natürlich jetzt unsere Energieversorgung hauptsächlich basiert, ja zu Ende geht und etwas zu tun ist. Aber dann vor allem will ich auch Beispiele zeigen und das Potenzial aufzeigen, das die erneuerbaren Energien haben. Warum habe ich diesen Titel gewählt? Das knüpft an die Ringvorlesung, die wir hier vor 5 Jahren schon hatten oder vor 6 Jahren. Zum Jahresmotto Umwelt der Stadt Erlangen. Und die hieß Die Umwelt schützen, warum und wie. Sie sehen, dass zu Ende der Vorlesung damals der Professor Pehle gesprochen hat und dann ich. Und diesmal ist umgekehrt. Nächstes Mal ist dann Herr Pehle da und wird dort über die juristischen Aspekte, die politischen Aspekte sprechen. Aber ich möchte mal dieses Jahr 2007 und 2013 nutzen, um zu sehen, hat sich denn in der Zeit was getan? Hat sich da eine Entwicklung ergeben oder nicht? Und deswegen, ich weiß nicht, einen Pointer oder sagen wir nicht. Ich hätte einen mitgebracht. Was hat sich denn getan in Bezug auf Erlangen? Für Deutschland kann man es natürlich auch machen, aber mich hat jetzt mal interessiert, was hier in Erlangen geschehen ist. War ja unser Umweltjahr damals. Und da sieht man hier mal mit den erneuerbaren Energien, die unterschiedlichen Energien, die wir haben: Wasserkraft, Biomasse, Photovoltaik und Windkraft. Was hatten wir 2007 und was haben wir jetzt in 2012 produziert? Das sind die Energiemengen, die in den Jahren jeweils produziert worden sind. Da sieht man bei der Wasserkraft traditionell ungefähr 5 Millionen Kilowattstunden. Ja, das sind natürlich die bestehenden Kraftwerke, die es schon seit sehr, sehr langem gibt. Ist zwar noch ein gewisses Potenzial da, aber es gibt wohl keine Bestrebungen, da an der Neumühle das zu nutzen. Sonst könnten wir das natürlich erhöhen. Aber das Potenzial ist ausgeschöpft, weil der Wasserkraft direkt in Erlangen hier produziert. Und das gilt natürlich auch für Deutschland im Wesentlichen. Bei der Biomasse hat sich etwas getan, aber auf einem relativ niedrigen Niveau, sodass jetzt in diesem Jahr ungefähr 0,2% des Stroms aus Biomasse entsteht. Und ich denke, die Hauptentwicklung ist tatsächlich bei der Photovoltaik zu sehen. 2,5 Millionen Kilowattstunden in 2007 und hier fünfmal so viel jetzt inzwischen. Und es hat sich gemausert zur größten erneuerbaren Energiequelle in Erlangen. 2,2% des Stroms ist jetzt aus Photovoltaik. Und das hat natürlich noch Ausbaupotenzial im Gegensatz zur Wasserkraft. Gleichzeitig kann man sich die Kosten mal angucken, wie die Entwicklung der Kosten war. Und da hatten wir 2007 49 Cent pro Kilowattstunde für Solaranlagen, die in dem Jahr gebaut worden sind. Und 2013 ist es jetzt gesunken auf 16 Cent die Kilowattstunde. Viel, viel weniger, also ein Drittel des Preises. Wobei hier natürlich fraglich ist, ob es nicht ein bisschen zu sehr an die Grenze rangeht. Aber zumindest sieht man ganz deutlich eine Kostenersparung, dadurch, dass eben das in den Markt eingeführt worden ist. Weil wir ja hier an der Uni sind, wollen wir natürlich mal gucken, was hat sich an der Uni getan seit 2007. Unser Verbrauch an der Universität ist etwa 60 Millionen Kilowattstunden. Das ist immerhin 10% des Stromverbrauchs von ganz Erlangen, also ein erheblich großer Energieverbraucher. Und die Veränderung der regenerativen Stromversorgung an der Uni, da haben wir keine Wasserkraft, da haben wir nur die Solarenergie, war damals im Jahr 2007 67 Kilowatt und ist jetzt 250 Kilowatt. Es hat sich vervierfacht, immerhin, aber immer noch relativ niedrig und ich sehe da noch einiges an Potenzial, was man mehr machen könnte. Natürlich hat sich mehr verändert, weil ja der Strommix als solcher in Deutschland deutliche Entwicklung gezeigt hat, will ich auch gleich nochmal zeigen. Aber dafür können wir hier sozusagen nichts direkt. Das ist sozusagen nicht unsere Leistung, sondern es ist außerhalb passiert, was natürlich trotzdem gut ist. Schauen wir uns mal so die Historie der Photovoltaik mal an, die es gegeben hat. Das erste Solarmodul hier an der Uni, wenn ich das richtig verstanden habe, hat hier nur 95 Watt und wurde hier an der Technischen Fakultät einmal als ein Projekt gemacht und hat, glaube ich, das Stubbmodell, was unten drunter ist, betrieben. Die erste ernsthafte Solaranlage, nee, nicht die erste, aber die erste hier am Roten Platz, hier ist ja die Mensa an der Ecke, und hier ist der Kiosk, hier sieht man, die ist ein Projekt gewesen von Studenten der Technischen Fakultät, war 2005 und hat immerhin 1000 Watt, der kleinste Anlage, die man sich so heute vorstellen kann. Die erste Solaranlage, die größer ist an der FAU, ist die Solarfassade am Nikolaus-Fiebiger-Zentrum. Hier war früher die Physik. Ist dann irgendwann natürlich abgerissen worden und dann wurde hier dieses Nikolaus-Fiebiger-Zentrum gebaut, wo jetzt Medizin drin ist. Und die hat eine Leistung von etwa 30 Kilowatt. Das war damals die größte Solaranlage in Erlangen. Es wurde bereits 1999 gebaut. Damals ein Projekt von Architekten. Wenn ich es mir jetzt mal so angucke, dann bin ich ein bisschen unzufrieden mit dieser Solaranlage, weil diese hier hat große Verschattungsprobleme, ist eigentlich abzusehen, weil der Regen die Module unten drunter nicht sauber macht und die Tauben nutzen es, glaube ich, auch als Brutstelle und deswegen ist es entsprechend traurig. Und hier haben wir ein Problem im Schatten. Also das heißt hier, das Dach kragt zu weit über und im Sommer kommt auf die obersten Reihe kein Schatten. Ich denke, dafür ist auch wichtig, die Architekten müssen auch mal ein bisschen lernen, wie das Ganze funktioniert, wo die Sonne steht und wie man Solaranlagen integriert, die dann auch hohen Ertrag machen, aber so schlecht ist das ja auch nicht. Immerhin jährlich 20.000 Kilowattstunden, die diese Solaranlage produziert. Und seit 2003 wird da der Strom an die Erlangen Stadtwerke verkauft. Ich hatte informiert, dass wir das machen können und die Einnahmen, die sollten wir dann irgendwo nutzen. 10.000 Euro im Jahr war dann an Einnahmen da. Genau, das war die Pressemitteilung damals gewesen. Da kam also der Kanzler Schöck dazu. Hier ist nochmal diese Solarfassade zu sehen. Und damals hat er davon gesprochen, dass ein Investor 400 Kilowatt Photovoltaikanlage auf dem Südgelände planen würde. Platz wäre da genug. Es hat sich allerdings in der Tat daraus nichts entwickelt. Leider, denn dann wären wir heute ein bisschen weiter. Ich zeige noch, wo wir liegen und was sonst noch gemacht worden ist. Aber es war dann die Vereinbarung, dass wir diese Einnahmen verwenden, um wieder damit neue Photovoltaikanlagen zu bauen und eben mehr zu erreichen. Und das Erste, was dann so regelmäßig jedes Jahr passiert ist an unserer Universität, war eben Verwenden dieser Einnahmen aus der Einspeisung nach dem Erneuerbaren Energiengesetz von dieser Solaranlage und allen, die dazu kamen. Und dann konnten wir im Jahr 2008 hier 3 Kilowatt bauen, 2009 4 Kilowatt, das ist hier das Dach vom Hörsaalfoyer im Biologikum. Aber es gab dann auch mehr Anlagen. In der EWF in Nürnberg, in der Chemie ist eine Anlage gebaut worden. Im Biologikum haben wir vor kurzem was gemacht. Und dieses Jahr wären 50 Kilowatt möglich, dadurch, dass es zunehmende Einnahmen gegeben hat. Ob das jetzt realisiert wird, weiß ich nicht. Das Nächste, was viel gebracht hat, muss man ganz klar zugeben, sind die neuen Baumaßnahmen, die es gegeben hat. Einige zig Millionen fließen für eine neue Mathematik. Dann ist in der Regel auch etwas drin für erneuerbare Energien. Das gehört sozusagen dazu, ist auch eine Verpflichtung des Staates. Und so ist also hier 104 Kilowatt Neubau der Mathematik Informatik gebaut worden. Das ist die größte Solaranlage jetzt an der Uni. Und dann hier an der Mensa auf dem Dach, das vordere ist eine Photovoltaikanlage, 7 Kilowatt, da hinten ist eine Solarthermieanlage. Oder dann in der Chemie auch im Rahmen einer Sanierung 7 Kilowatt. So kommt immer wieder auch mal was dazu, weil einfach Baumaßnahmen da sind und vom Staat das da mit dazugehört. Für mich persönlich eigentlich so das Interessanteste, Spannendste, was man machen kann, ein Highlight, sind Solaranlagen, die Studenten machen. Bei unseren Anlagen, die wir da in der Physik gemacht haben, haben auch immer Studenten Interesse gehabt und haben ein bisschen mitgemacht, mal so beim Bauen und so mit zugeguckt und was gemacht. Aber interessanter war eigentlich dann eine Initiative von Studenten, die im Jahr 2008 auf mich zukamen und sagten, sie wollen gerne das komplett mal machen, finanzieren, studentische Darlehen einwerben und auf die Weise so ein Projekt aufziehen. Ich weiß nicht, ist einer von Ihnen da dabei beteiligt? könnte ja zufällig sein. Offensichtlich nicht, aber das waren, glaube ich, 30, 40 Studenten, die dann innerhalb von kurzer Zeit sich auf einen E-Mail-Verteiler gemeldet haben und gesagt, da mache ich mit, da zahle ich ein bisschen Beitrag. Und so kamen dann diese 93.000 Euro zusammen, die dann nötig waren, um diese Solaranlage zu bauen. Und das finde ich sehr interessant und vor allem ist es weiterhin das einzige Projekt an einer Universität in Bayern, obwohl es immer wieder an allen Universitäten Interesse gibt, alles gescheitert. Und wir haben es geschafft, es hier doch durchzukämpfen, muss ich sagen, gegen den Widerstand des Finanzministeriums, was ich nicht gut verstanden habe und immer noch nicht verstehe, warum das so laufen muss. Das war damals im Jahr 2009 ein Presseartikel, die Studenten haben sich hier getroffen, haben da hochgezeigt, haben gesagt, hier am Juridikum wollen wir das bauen, da wäre also das Projekt möglich gewesen. Dann hat die zuständige Stelle vom Staat gelesen, hat gesagt, nee, so geht das nicht, das muss ausgeschrieben werden, es ist gescheitert. Gescheitert nicht nur, dass die es nicht bekommen haben, was ich gerne gehabt hätte, sondern dass auf dem Dach immer noch keine Solaranlage drauf ist. Und dabei war das so eine tolle Sache hier, für 250 Euro Beteiligung konnten Studenten da mitmachen, Mindestbeteiligung. Und das ist doch eine tolle Sache, muss man eigentlich unterstützen, haben leider die Politiker überhaupt nicht verstanden und so wurde da leider nichts draus, auf diesem Dach. Aber dann später auf dem anderen Dach, was ich gezeigt habe, hat es doch einen glücklichen Ausgang gehabt. Gut, das Thema war nachhaltige Energieversorgung, warum und wie. Zunächst mal warum und nachher wie. Es gibt, ich denke, viele Gründe. Die wichtigsten, die mir am wichtigsten erscheinen, ist das Warum 1, Kernenergie bedroht die nachhaltige Nutzung unseres Landes überhaupt. Ja, was denn, wenn da ein Problem ist, dann kann man hier nicht mehr wohnen, muss ausziehen, hat natürlich keinen Sinn. Der Klimawandel bedroht große Teile der Welt, da kann man ja sagen, vielleicht trifft es uns ja nicht so sehr, aber es ist doch ein Problem, wenn andere Regionen vielleicht allmählich untergehen vielleicht. Und unabhängig davon werden diese Ressourcen knapper. Bald klappt das nicht mehr, die Preise werden steigen. Das ist also der dritte wichtige Grund und es spricht also nichts dagegen, da nicht auf erneuerbare Energien umzustellen, um wegzukommen von diesen problematischen Energien. Das Warum 1, Nutzung der Kernenergie, haben Sie sicher im Physikunterricht gelernt. Wie funktioniert das? Uran als Brennstoff ist ein Isotop, was gespalten wird durch ein Neutron, dann fliegt es in zwei Teile, da wird Energie frei, heizt dann das Wasser vom Kernreaktor auf, damit werden Turbinen angetrieben mit nicht so besonders hohem Wirkungsgrad, aber da kann man ordentlich Strom produzieren, locker mal ein Gigawatt an Strom. Das ist natürlich für die Betreiber interessant. Das ist eine Kettenreaktion, also es werden immer mehr von diesen Kernen und weiter gespalten. Und diese Kerne sind das Problem. Radioaktiv, Atommüll darf nie aus dem Reaktor rauskommen, muss nachher auch komplett eingeschlossen werden, weil sonst ist es wirklich ein Problem. War ja auch nie möglich, wurde immer gesagt, nee, das kann nicht passieren. Später sagt man dann, das kann nur noch in Russland passieren. Und jetzt ist es woanders passiert, in Japan. Und ich glaube, da konnte dann auch keiner mehr sagen, dass es nicht auch hier passieren kann, denn das einzige Problem ist, wenn die Kühlung ausfällt, dann fliegen die Dinger in die Luft und dann ist nichts zu machen. Was der Grund ist für die Kühlung, Ausfall der Kühlung, das ist völlig unwichtig. Die Kühlung muss immer sichergestellt werden und deswegen ist das damals passiert. Hier mal Japan. Japan hat sehr stark auf die Kernenergie gesetzt, sogar noch ein bisschen mehr als Deutschland. Auch nicht so ein großer Unterschied, zeige ich gleich nochmal Daten hier. Jeder von den Punkten ist einer von diesen Reaktoren, vier an diesem Standort zum Beispiel. Hier ist Fukushima 1 zu sehen. Und darunter Fukushima 2, 50 Kilometer entfernt, hat Tokio versorgt. Hier ist zerstört, wie es hier steht, und der ist stillgelegt. In Fukushima war wohl die erste Region, wo wir gesagt haben, nee, wir wollen das nicht mehr. Und obwohl die alle noch gut funktionieren, betreibt man sie jetzt wohl nie wieder. Bei den anderen ist es noch offen, aber im Moment sind die alle abgestellt, bis auf zwei. Wir müssen wirklich mal nachdenken, was würde denn dann hier passieren bei uns? Hier, dieser Kernreaktor direkt an der Ostküste, war ein glücklicher Zufall, denn der Wind ging meistens in diese Richtung. Das heißt, der ganze Abfall ging im Grunde hauptsächlich ins Meer, aber so ein bisschen gegen die Windrichtung ging das auch. Hier ist die Stadt Fukushima, die Universität hat große Sorgen, da muss man Erde abtragen. Aber was wäre denn gewesen, wenn es hier dieses Kraftwerk gewesen wäre und das alles hier so drüber geht? Wäre viel schlimmer gewesen. Und so wäre es hier mit Grafenrheinfeld. Wir sind genauso weit entfernt wie die Stadt Fukushima von dem Kraftwerk. Es würde natürlich hier viel schlimmer werden. Wir müssten vermutlich umziehen, die Universität könnte dicht machen. Wie sieht es aus mit den fossilen Energien? Verbrennen von Kohle bringt das Klimagas CO2. Die steigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre bewirkt diesen Klimawandel, menschengemachter Klimawandel. Die Temperaturen steigen und sie dürfen angeblich nicht über 2 Grad steigen gegenüber dem Wert vor dieser Energieversorgung. Und das steht noch in Frage. Also hier ganz dringend aussteigen aus der Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas. Die wirtschaftlichen Kosten, Folgen, dass es immer teurer werden wird und auch knapp ist und die Versorgung überhaupt nicht mehr sichergestellt werden, will ich einfach mal am Beispiel unserer Universität zeigen. Die Energiekosten hier als Funktion der Zeit 2000 bis Jahr 2006, danach habe ich keine Daten mehr, sind die Preise kontinuierlich gestiegen. Immerhin, verdoppelt haben die sich. Gut, ich glaube, das wird weiter steigen und wir werden sehen, dass es ein Problem ist. Und es ist wirklich ein Potenzial. Reduzieren wir den Verbrauch, reduzieren wir die Kosten. Also hier ist richtig Geld im Grunde auch für unsere Universität da, denn besser sparen wir 3.000 oder 5.000 Euro ein, um sinnvolle Dinge damit zu machen. Im Südgelände haben wir etwa 42 Millionen Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr und die gesamte Uni, aber ich glaube, da ist dann Nürnberg auch mit dabei, hat immerhin 10% des Stromverbrauchs von Erlangen. Über die verschiedenen Arten will ich nur ganz kurz eine Folie zeigen, Bilder, wenn es geht, aus Erlangen. Hier die Solaranlage am Albert-Schweitzer-Gymnasium, wo damals schon recht früh, im Jahr 2001, angefangen wurde, dass auch Bürger sich beteiligt haben und so eine Solaranlage hier realisiert haben. Die Hälfte des Stroms vom Albert-Schweitzer-Gymnasium ist jetzt sozusagen Solarstrom. Es gibt aber auch Wasserkraftwerke hier in Neuss, so eine neue Idee, hier einen Generator hinzusetzen und Strom zu produzieren. Solarthermie, ein Beispiel von der Gewobau, wo also ein Gebäude teilweise mit warmem Wasser versorgt wird. Biomasse habe ich das Beispiel Holzpellets gemacht. Da könnte man im Prinzip sogar einen Motor antreiben. Das Produkt gibt es, glaube ich, nur leider nicht. Aber das Potenzial ist da, dann Strom und Wärme aus Biomasse zu machen. Oder dann eben Windenergie. Und weil es in Erlangen keins gibt, habe ich das auf meiner Geburtsstadt Marburg gezeigt. Was hat sich denn jetzt so getan? Und das aufgrund des Erneuerbaren Energiengesetzes, was diese Entwicklung eingeleitet hat, dass die erneuerbaren Energien sehr stark ausgebaut worden sind. Hier sind die wichtigsten Energieträger mal gezeigt. Regenerative, alle die, die ich jetzt gezeigt habe, steigen. Und zwar deutlich von 6% auf 16% im Jahr 2012. Und die anderen, die sind alle runtergegangen. Vor allem die Kernenergie. Kernenergie hier in Violett hatte 2000 ungefähr 30%. Sie wissen, dass dann ja auch schon beschlossen worden ist, auszusteigen. Es wurden also Kraftwerke abgestellt. Aber im Wesentlichen dümpelt es so vor sich hin. Dann kamen aber ein paar mehr dazu. Und dann waren wir hier etwa bei etwas über 20%. Den Einfluss von dem Unfall in Fukushima, den können Sie hier sehen. Also 18 abgestellt worden. Ungefähr eine Halbierung hat es dann noch gegeben im Vergleich zu 2000. Dieser Unterschied hier ist eigentlich der Aufbau von den erneuerbaren Energien. Das heißt, hier hat man schon gesehen, dass das das ersetzt. Und natürlich ist es inzwischen weiterhin am Steigen. Wie ist das entstanden? Ich hoffe, dass Herr Pehle dann ein bisschen nächste Woche darüber erzählen wird, was die politischen Randbedingungen sind. Die Ursache ist das Erneuerbare Energiengesetz, das sogenannte EEG. Und das Prinzip von diesem Gesetz ist, dass es eine vorrangige Abnahme von Strom aus diesen erneuerbaren Energiequellen gibt. Denn es macht ja keinen Sinn, große Investitionskosten zu haben und dann nicht verkaufen zu können, weil irgendjemand anderes billigeren Strom produziert. Das muss gesetzlich gesichert werden. Und so ist es dann auch gekommen und es wurde gesagt, 20 Jahre lang ist auch die Einspeisevergütung fest, wobei mit der Zeit die Technologie ja billiger wird, also die Kosten auch runtergegangen sind. Aber zumindest Investitionssicherheit dadurch, dass man gesagt hat, 20 Jahre lang ist das fest. Und aufgrund dessen hat es dann auch diese Investitionen gegeben. Man muss schon sagen, dass das EEG, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, wo es kopiert worden ist, der Auslöser war für Investitionen in der ganzen Welt. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in China, überall sind Fabriken gebaut worden und die Jahresproduktion von diesen Fabriken ist weit über 20 Gigawatt im Moment. Also inzwischen ist eine große Produktion da und man kann einiges damit machen. Man muss schon sagen, dass dieses Gesetz hier das weltweit erfolgreichste Instrument für diese Einführung dieser erneuerbaren Energien da ist und inzwischen auch in vielen Ländern kopiert worden ist, unter anderem auch in Japan. Am Beispiel Deutschland-Japan will ich mal zeigen, was die Dynamik sozusagen gewesen ist, und zwar für die Photovoltaik. Windkraft ist hier gar nicht dabei. Japan hatte einen sehr, sehr guten Ruf und hat sehr viel gemacht für die Photovoltaik und war Weltmarktführer, hat am meisten installiert bis zum Jahr 2004. Hier sehen wir, die Japaner hier, das in Rot, hatten immer mehr, viel, viel mehr als die Deutschen. Man sieht es nur auf dieser Skala nicht mehr, weil das inzwischen hier in diesen großen Mengen etwas untergeht. Aber es war Japan ganz klar Vorreiter bis 2004 mit der größten Installation. Und Deutschland hat diesen Aufholkampf sozusagen durch das EEG ausgelöst erreicht. Und das ging natürlich jetzt nicht steil nach oben, so wie es jetzt hier ist, weil die Fabriken mussten ja erst gebaut werden und man musste das erst mal lernen. Japan ist dann total zurückgefallen und jetzt gehen wir mal ins Jahr 2011. Da hatte Japan 4 Gigawatt installiert, immerhin, tolle Leistung. Aber Deutschland waren es 23, also 6-mal so viel. Und jetzt sehen Sie was, hier geht es weiter hoch. Die Japaner wollen offensichtlich auch diese Umstellung machen und haben eine EEG auch ins Leben gerufen und dadurch ist es hier gestiegen. Und nicht mehr so lahm wie hier damals, sondern die Modulproduktion ist ja da, also hier ist es schon gleich möglich, dann auch sofort steil nach oben zu gehen. In Deutschland scheint es etwas abzuflachen, das ist hier 2013 eine Schätzung sozusagen, wie es aussieht, wie es wahrscheinlich Ende des Jahres sein wird. Deutschland hat immerhin in 2 Jahren Japan hat innerhalb von 2 Jahren praktisch das hier gemacht, jetzt auf 12 Gigawatt, vorher 4. Also da wurden 8 Atomkraftwerke von der Leistung her ersetzt und es ist tatsächlich ein Ersetzen, weil die Solarenergie dann, wenn der Strom in Japan gebraucht wird, da ist, nämlich dann, wenn die Klimaanlagen laufen. Also in Japan passt das perfekt zusammen und ich bin überzeugt, die Engpässe, die die jetzt zwischenzeitlich hatten, die sind in ein paar Jahren vergessen. Ja genau, auf diesen Beitrag bin ich ein bisschen stolz, mein erstes japanisches Paper. Was ich im Rahmen eines Vortragsserie letztes Jahr dann mit dem Verlag dort gesprochen und die haben dann berichtet, hier in den Farben von Deutschland. Also haben auch hingewiesen darauf, dass in Deutschland sehr viel geschehen ist und dass Deutschland auf jeden Fall ein Vorbild ist und natürlich nachahmenswert ist. In diesem Artikel habe ich auch hier diese Folie, die Grafik haben die dann hinterlegt, aber die Daten waren dann von mir, die ich recherchiert habe. Und was zeigt das? Das zeigt hier die Zahl der Atomreaktoren hier als Funktion der Zeit. Hier, das heißt Jahr, hier steht Japan, hier steht Deutschland. Und da sehen wir, sowohl Deutschland als auch Japan haben um das Jahr 1970 massiv Kernenergie forciert und ständig neue Kernkraftwerke gebaut. Deutschland und Japan ungefähr vergleichbar, weil es ja ein bisschen kleineres Land. Es muss dort Politiker gegeben haben, die gesagt haben, das ist die Zukunft. 1987, da war Tschernobyl, scheint offensichtlich hier in Deutschland dazu geführt haben, dass da nichts mehr passiert ist. Die Japaner haben da noch lustig weitergemacht und mehr Kernkraftwerke gemacht. Aber im Einfluss von Fukushima haben die Japaner im Moment 53 von 55 Reaktoren abgestellt. Ein paar von denen sind ja auch kaputt. Das heißt, im Moment hat Japan Deutschland etwas überholt beim Ausstieg der Kernenergie. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Spekulation, ob die hier wieder hochgehen. Aber Deutschland will bis 2022 aussteigen, also das, glaube ich, ist gut machbar und so wird es wohl auch kommen. Richtig, die Sendung mit der Maus. Wenn Sie Interesse haben, finden Sie es, glaube ich, auch bei YouTube oder Sie kaufen es sich einfach bei dem Verlag von dem Armin Maywald. Wer hat im Jahr 2004, als es ausgestrahlt war, regelmäßig zu Hause die Sendung mit der Maus geschaut? Niemand! Das kann doch nicht sein. Klar, die Älteren, also hier, meine Töchter haben das immer geschaut. Jetzt bin ich vielleicht der Einzige, der das noch macht. Die beiden nicht mehr so sehr, ist nicht mehr so cool vielleicht. Genau, dafür gab es dann den deutschen Solarpreis, weil ich diese Anregung gemacht hatte und die Beratung, wie man das erklärt. Aber ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. Es ist ein 30-minütiges Special und zeigt eigentlich, wie das Ganze funktioniert. Ist nicht nur für Kinder interessant, auch für Erwachsene, denke ich. Also schauen Sie es ruhig an. Und das ist die Heinrich-Kirchner-Schule, wo wir damals die erste Solaranlage auf einer Schule gebaut haben hier, wo die dann hingekommen sind und unsere Anlage ist dann da auch mit drin im Fernsehen. Ja, die Solarenergie hat Bildungseinrichtungen, ist mir sehr wichtig. Das heißt, die jungen Leute und alle sollen natürlich lernen, was da möglich ist. Und die sind sehr aufgeschlossen. Und irgendwann sind die ja auch mal Politiker und andere und haben zu entscheiden. Und dann ist doch gut, wenn sie frühzeitig lernen, dass das funktioniert. Wir haben an allen Schulen in Erlangen, hier Albert-Schweitzer-Gymnasium, Erdenes-Schule, Frauenaurach, Loschke-Schule, ausnahmslos Photovoltaikanlagen. Keine andere Großstadt hat das. Sie haben eine Frage? Doch. Doch, ja. Ich wäre dann hartnäckig und habe das auch geschafft, aber schon seit 2008, glaube ich, oder 2009. Alle haben. Ja, ja, unterschiedlich. Also einiges hat die Stadt Erlangen in der Tat selber gemacht, auch mit staatlichen Zuschüssen, die es damals gab. Investoren war es interessant, dann größere Flächen zu nutzen. Und das ist ein Bürgersolarprojekt, was wir gemacht haben. Und da stellt sich heraus, 10 Schulen war nichts. Das war nicht so interessant, das waren schlechte Dächer. Hier macht ja für einen Investor keinen Sinn. Und deswegen haben wir gesagt, was können die Kinder von der Frauenauracher Schule dafür, dass dort das Dach nicht so lukrativ ist, und haben dann gesagt, dann machen wir das. Und das ist, glaube ich, eine gute Lösung, das sieht man da sehr schön. Oder hier an der Schule, Jean-Paul-Schule, an der Fassade, weil kein Dach war da geeignet und so weiter. Und dann sieht man es auch nicht so gut. Und so haben wir da jedes durchgekämpft und wir haben da auch Spendenmittel eingeworben und viel eigenes Engagement rein. Sowas lässt sich eigentlich nicht wirtschaftlich betreiben, wenn man sagt, wir wollen damit noch Geld verdienen und so. Also das ist so eine Ausnahme, basiert nicht auf diesem wirtschaftlichen Konzept, aber immerhin so ein paar Einnahmen haben wir jetzt, 3.000 Euro im Jahr von all diesen Schulen, bisschen wenig, aber die können wir dann verwenden, um alle 5 Jahre nach einer Atomkatastrophe in Japan eine Schule zu bauen, eine Photovoltaikanlage zu bauen. Sage ich gleich was dazu. Genau, das war auch ein sehr spannendes Projekt hier, Solarprojekt an der deutschen Schule Tokio-Yokohama. Sie wissen ja, im März 2011 ist diese Katastrophe passiert. Eine deutsche Schule mit 500 Schülern, wo ein Drittel Deutsche sind, die für die Firma in Japan arbeiten und dort die Schule besuchen. Toll. Aber plötzlich ist Japan ja gefährlich. Da gibt es Erdbeben, da gibt es die Gefahr der Kernenergie. Und natürlich sollte man es auch gar nicht herunterspielen. Das war in dieser Zeit sehr, sehr kritisch und problematisch. Aber auch jetzt gehen die nicht mehr zurück. Und das heißt, die Schule hat jetzt ein Drittel weniger Schulen, weniger Schüler. Finanzieren sich über Schulgelder. Das heißt, sie sind permanent unterfinanziert. Und wenn denen keiner hilft, sind die insolvent. Also schon eine richtige Katastrophe. Mit nachhaltiger Nutzung hat das sozusagen nichts zu tun. Aber die werden es schon schaffen und ist kein Problem. Auch da muss der Staat auch ein bisschen helfen, denke ich. Also sie schaffen es schon. Nur, als ich anrief und gesagt habe, wollt ihr denn nicht eine Solaranlage haben, muss ja sein, weil wir wollen ja aus dieser Kernenergie raus, ihr habt darunter gelitten, waren die natürlich sehr interessiert, aber Geld hatten sie keins. Vorher haben sie doch kein Problem gehabt, hätten sie das gut finanzieren können, jetzt kein Pfennig, würden die Eltern nie verstehen, weil sie mussten ja die Studiengebühren nehmen. Also keine Lösung für die Finanzierung, habe ich gesagt, machen wir dann irgendwie selber. Hier oben ist sie jetzt inzwischen zu sehen. Schönes Foto, weil der einzige Tag in diesem Jahr, wo mal kurz Schnee war und ich gesehen habe, komisch, produziert ja nichts, da lag Schnee drauf. Sonne hat schon geschienen an dem Tag, sieht man ja. Gut, und das war dann ein Projekt, was wir dann im Jahr 2011 dann tatsächlich schon umgesetzt haben. Ich bin einen Monat dort gewesen und habe dann versucht, erstmal dort genauso locker das zu machen wie hier. Geht nicht genauso locker, aber wenn man hartnäckig ist, geht sogar in Japan. Und ja, da hat es mir natürlich geholfen, dass ich Japanisch kann und letztendlich die Leute auch überzeugen kann. Sonst wäre es, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig geworden oder unmöglich. Warum ist es so teuer geworden zum Schluss? Dieses massive Gestell hier, was wir in Deutschland nie machen würden, so mit Steinen, das geht natürlich nicht anders, weil Taifune dann das sonst wegreißen würden. Also braucht eine bessere Konstruktion und zwar eine sehr umständliche, weil es nicht vorbereitet war. Und dadurch wurde diese Solaranlage, obwohl wir die Module als Spende bekommen haben, die teuerste Solaranlage in der Leistung, die wir bisher gebaut haben. 20.000 Euro hat es dann gekostet. Der Kurs kam ja auch noch dazu. Aber irgendwann wollten wir es einfach und haben keine Rücksicht mehr genommen und gesagt, das müssen wir machen. Schön war, dass dann das japanische Fernsehen kam und hier so wagemutig auf dem Dach gefilmt hat. Und die Reporterin hat dann einen ganz schönen Artikel draus gemacht oder einen Bericht gemacht, der dann am nächsten Tag im Fernsehen erschienen ist. Genau, hier ist das Interview, was ich damals gemacht hatte. Den Helm musste man haben, weil es ja gefährlich ist auf Dächern. Sie haben ja gesehen, die Kameraleute hatten keinen Helm auf, obwohl sie sehr nah am Rand waren. Aber nur die Leute, die man im Fernsehen sieht, müssen einen Helm aufhaben. Genau. Hier steht mein Name, Martin Hundhausen. Wir haben auch Unterstützung bekommen für dieses Projekt durch das Bundesministerium, Bundesumweltministerium, die Geräte gegeben haben, um die Visualisierung zu machen. Datenlogger, dass man das von Ferne über Internet überwachen kann. Und eine Anzeige. Das ist ja unheimlich wichtig, dass man in der Schule sieht, was bringt denn die Solaranlage. War so mit das Teuerste, das Kabel zu verlegen. Das haben diese Elektriker gemacht mit 5 Leuten, die da angerückt sind. Und dadurch war es natürlich teuer. Das ist der Mensch, der das Gestell gebaut hat. Genau. Und die Daten überwachen wir jetzt und sehen, dass das ganz gut funktioniert in Japan mit der Solarenergie. Besser noch als in Deutschland, was den Winter betrifft. Auch den Gesamtertrag. Es ist ein sehr sonniges Land und der Ertrag ist größer hier als hier. Das hier übrigens sind die Daten von der Waldorfschule. Also insofern der Beweis, Waldorfschule hat eine Solaranlage. Sehen Sie auch vom Schulhof aus. Das Wesentliche ist diese Verteilung. Hier in Deutschland ist es im Winter relativ trüb. Kommt zwar noch was, aber es ist doch deutlich weniger als in einem Sommermonat. Und in Japan ist das nicht so. Also 200 Kilowattstunden in dem Januar, Februar, März. Fast dasselbe, aber ein bisschen mehr im Sommer ist es natürlich schon. Und das ist natürlich interessant. Im Winter haben die auch einen hohen Heizbedarf, viel mit Strom geheizt. Und da trägt dann die Solarenergie ganz schön bei. In Japan bin ich der Meinung, könnte man leicht ein energieautarkes Haus bauen. In Deutschland ist es ein bisschen kritisch wegen der wenigen Energie in diesen wenigen Monaten, Januar, Dezember, November. Ansonsten im Sommer ist es überhaupt kein Problem. Genau, um das zu verbessern, und es gibt ja Bemühungen, die Unabhängigkeit von Häusern zu erhöhen und zu sagen, geht das vielleicht auch energieautark? Da brauchen wir einen Speicher. Stromspeicher ist ja immer in der Diskussion. Und das ist auch ein Forschungsthema hier an der FAU, wo man dann eben einen Brennstoff sozusagen im Sommer erzeugt, den man dann lagert und im Winter dann wieder verbraucht. Aber eins ist klar, so ein Speicher kostet Geld und man sollte ihn nicht überdimensionieren. Also am besten so viel Energie wie möglich auch aus dem Winter holen. Und warum ist im Winter der Ertrag so gering? Weil man ihn auf den Sommer optimiert hat. Die Sonne steht im Sommer steil. Der Winkel von 30 Grad, 20 Grad, der ist so der beste für den Jahresertrag insgesamt. Macht man es steiler, viel steiler, hat die weniger Jahresertrag. Aber im Sommer haben wir eh genug und deswegen wäre es mal interessant, auch im Winter was zu holen. Und deswegen haben wir hier dieses Projekt mit der Masterarbeit, dass wir mal sehen, wie viel mehr kann man denn aus dem Winter holen, wenn man mal eine Fassade nutzt. Hier haben wir im Biologikum an die Fassade 6 Kilowatt montiert. Und dann wollen wir sehen, wie das aussieht. Also da eine Verbesserung machen und zu sehen, kommen wir näher an dieser Energieautarkizität dran. Man hört ja immer wieder, es ist so viel Solarenergie da, überhaupt kein Problem. Und da kennen Sie hauptsächlich die Zahl, ja, 10.000 Mal mehr kommt auf der Erde an, als nötig ist, im Grunde, was die Menschen brauchen. Also sollte es funktionieren. Gilt das auch für Deutschland? Ja, wenn Sie es von der Fläche angucken und was Deutschland dicht besiedelt braucht, dann ist es nur noch 200 Mal mehr. Nur noch, aber immerhin. Gilt es auch für Erlangen? 40 Mal mehr. Erlangen ist natürlich dichter besiedelt als Deutschland. Und für unsere Universität, ja, da ist es dann irgendwo an der Grenze, aber in der Größenordnung könnte man prinzipiell auch dann erzeugen. Das Konzept ist, Plus-Energie-Konzept, Sie haben es im Film gesehen, mehr Energie wird vor Ort erzeugt, als für den Betrieb gebraucht wird. Zumindest erstmal über das Jahr. So ist das mit dem Plus-Energiehaus gemeint. Genau, und jetzt ein bisschen interaktiv die Umfrage hier an die Studenten. Wie viel Strom braucht ein Student im Jahr? Erstmal zu Hause und dann denken Sie mal hier an der Uni. Sie sind an der Uni mit vielen anderen zusammen. Der Beamer läuft, die Lüftung läuft, kostet ja auch Energie. Wenn wir das mal alles zusammennehmen im Rahmen des Uni-Betriebs. Wie viel Kilowattstunden Strom pro Jahr? Bitte? Wer kennt denn die Stromrechnung von zu Hause? Es sind meistens die Eltern, die sich darum kümmern und die wissen es manchmal auch nicht. Aber ich denke, es ist doch interessant. Und irgendeine Schätzung bitte? 1.000 pro Person, ne, für einen Student. Das heißt, vierköpfige Familie, 4.000 Kilowattstunden, könnte auch ein bisschen weniger sein. In der Größenordnung habe ich das jetzt auch gesagt. Und im Unibetrieb, was meinen Sie? Das ist schon schwerer. Ja, war ich auch überrascht. In der Tat mehr, ja. Der vierköpfige Haushalt, ich habe mal 3.600 Kilowattstunden pro Jahr hingeschrieben, erreichbar, man kann auch weniger, bedeutet 800, habe ich nicht irgendwie verrechnet, Kilowattstunden pro Jahr. Mittelhoher Wert ist das, kostet immerhin 200 Euro im Jahr pro Person. Könnten Sie also reduzieren, wenn Sie Geld sparen wollen. Aber hier im Unibetrieb, 36.000 Studenten, 12.000 Mitarbeiter, fast 50.000 Menschen, die hier sind und arbeiten. Und das ist die Energie, 60 Millionen Kilowattstunden im Jahr verbraucht die FAU an Strom. Also 1.700 Kilowattstunden pro Jahr pro Student. Also, Sie belasten schon ganz schön die Umwelt. Da kann man zu Hause schön sparen und kommt trotzdem nicht weiter. Durch welchen Beitrag kann der Strombedarf einer Person regenerativ kompensiert werden? Da geht es mir darum, wie viel Platz brauchen Sie, um da Solarzellen zu montieren? Wie viel, nächste Umfrage, wie viel Solarstrom kann man von einem Dach eines kleinen Wohnhauses holen? Diese 3.600 Kilowattstunden im Jahr? Ja, leicht. Gerade so? Nein, überhaupt nicht. Was ist Ihre Meinung? Wer ist für ja leicht? Wer ist für ja gerade so? Und wer meint, das geht überhaupt nicht? Okay, also die Mehrheit war für ja gerade so, relativ wenige sagen ja leicht und das war jetzt die 1-Million-Euro-Frage, leider haben wir verloren, es ist ja leicht. Warum? Kann man leicht vorrechnen, die Globalstrahlung in Deutschland ist ungefähr 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Eine Fläche von einem Quadratmeter, wie viel Energie von der Sonne kommt da an, wird da absorbiert, das ist 1000 Kilowattstunden in einem Jahr. Der Wirkungsgrad von Solarmodulen liegt so um die 15%, also 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter können Sie nutzen. Das ist so eine typische Dachfläche. Rechnen Sie das aus, dann genügen etwa 24 Quadratmeter, um 3.600 Kilowattstunden im Jahr zu produzieren. Und Sie können auch leicht mehr machen. Und deswegen ist meine Antwort ja leicht, wenn denn das Dach über 24 Quadratmeter ist, das ist in der Regel der Fall. Ist das bezahlbar, wäre die nächste Frage, es sind ja immense Kosten, wird argumentiert. Heute würde sowas 5.000 Euro kosten, damit können Sie dann 30 Jahre Strom produzieren, also pro Jahr so typisch 200 Euro. Also ich finde es nicht besonders teuer, das ist so die Größenordnung, aber die Zahlen sprechen, denke ich, für sich. Dass man nun tatsächlich so ein Plus-Energiehaus bauen kann, im Film wurde ja darüber gesprochen, das will ich auch noch zeigen an unserem neuen Haus, wo jetzt Studenten drin wohnen, vermietet, habe ich mal gezielt versucht, das möglichst optimal zu machen und so ein Plus-Energiehaus zu bauen. Hat mich auch interessiert, ob das gut funktioniert und was das Ergebnis ist. Sie brauchen ein Passivhaus. Die Komponenten waren ja vorhin erklärt, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben auch hier die Solarthermieanlage, die haben wir hier integriert in die Fassade. Das ist wieder toll im Winter. Kann man dann viel holen, wenn woanders es flacher montiert ist, ist vielleicht auch Schnee drauf. Können wir also auch hier optimieren, hier nicht mit Photovoltaik, sondern mit Solarthermie. Ja, und dann haben Sie die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Dann kommt man leicht auf so ein Plus-Energiehaus. Die Komponenten sind ja eben erwähnt worden, Wärmedämmung zum Boden, Wand, Dach. Die Fenster müssen dreifach verglast sein, wird ja auch schon üblicher. Die Fensterrahmen müssen hochgedämmt sein, also dick und mit gutem Material. Und wir haben die Gewinne durch die Fenster eben alles erklärt worden. Die Lüftungsanlage ein bisschen ungewöhnlich. Hier in der Uni haben wir die überall, die Lüftungsanlagen. Und in Einfamilienhäusern noch nicht so, ist aber sehr komfortabel und gut. Und dann nehmen wir die Solarthermie, Warmwasser und Heizungsunterstützung kann man damit machen und kommt auf einen sehr geringen Restenergiebedarf, der zum Schluss übrig bleibt. Und dann hat man die Photovoltaikanlage. Gut, den Link, den brauchen Sie jetzt gar nicht mehr abzuschreiben. Der Film, den haben Sie ja gerade geguckt. Hier nochmal ein bisschen Bilder von diesem Bau von dem Haus. Zunächst mal wurde auf der Bodenplatte hier Polystyrol gelegt, so ein druckfestes Dämmstoff, 20 cm dick, da drauf wie üblich die Betonplatte. Und dadurch ist es hier thermisch zum Boden ganz gut abgekoppelt. Wenn man dann die Wände baut, die können innen drinnen ruhig mit einem massiven Material sein, hier Kalksandstein, aber hier steht die Wärmedämmung, die dann da drauf geklebt wird. Hier sieht man das mal, dass also 30 cm von diesem doch relativ guten Dämmstoff mit diesem Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,035 hat. Doppelt so dick wie normal, nur doppelt so dick, aber dann kommt man in diese Größenordnung, dass man dann Plus-Energiehaus machen kann. Hier ist mal die Montage von so einem Fenster gezeigt, auch eine pfiffige Idee vom Architekten. Das wird so etwas vor die Wand gebaut, dazu braucht man diese Balken, und das sind dann diese gut gedämmten Rahmen hier, und da ist diese Dreifachverglasung drin. Und dann wird das überdämmt, und dadurch haben Sie eine relativ kältebrückenfreie Lösung dort. Hier sehen wir ein bisschen Bilder von der Lüftungsanlage zur Zeit des Baus, wurde dann aber so verkleidet hier, sodass Sie später auch nichts mehr sehen. Hier sieht man die Rohre, die einerseits die frische Luft ins Haus bringen, andererseits die abgesaugte Luft rausbringen. Also das ist einfach während des Baus des Hauses gemacht, jetzt sieht man es gar nicht mehr. Vorteil ist, dass Sie dann die warme Luft schon in die Räume kriegen, auch wenn es draußen minus 10 Grad ist, kommt die Luft dann mit 16 bis 18 Grad in die Räume, also stark reduzierte Energieverluste, die Sie dadurch haben. Das Gerät ist so ein Kasten hier so von der Größe, Lüftungsgerät mit einem Ventilator, die eine Luft raus, die andere Frischluft rein und auf die Weise funktioniert es. Und hier haben wir dann eben in dem Fall über der Tür diese Frischluftdüse, wo dann die frische Luft reinkommt. Sie wollen die Fenster gar nicht mehr aufmachen, es zieht und die frische Luft haben Sie drin. Im Winter, im Sommer können Sie ruhig die Fenster aufmachen. Thermische Solaranlage sieht man selten, aber ist ganz gut in diese Fassade installiert. Hier ein Kubikmeter Speicher und dadurch wird auch viel Sonnenenergie noch zum Mitheizen verwendet. Ja, die Photovoltaikanlage am Dach kann man nicht mehr sehen. Schön wäre ja, man würde es so ein bisschen nach Süden ausrichten. Dann würde man es einerseits sehen, andererseits hat man einen höheren Ertrag. Die Stadt Erlangen wollte das nicht und bloß keine Solaranlagen zeigen, also nicht aufständern. Also haben wir das Dach parallel gemacht, hier diese Konstruktion, Blechdach da drauf, dann diese Module und dann die gesamte Fläche des Dachs, Grundfläche, genutzt, 100 Quadratmeter Fläche. Und da kriegen Sie dann inzwischen mit den neuen Modulen knapp 15 Kilowatt hin. Genau. Ja, das hat offensichtlich doch einige interessiert, sich das anzugucken von der Stadtverwaltung, Oberbürgermeister war da und der Oberbürgermeister hat dann verkündet, das machen wir doch jetzt für eine ganze Siedlung, war ja vorhin auch erwähnt in dem Film. Hier nochmal genau diese Bilanz, wie kommen wir auf Plus? Auf Plus kommen wir, indem wir hier eine Einzelenergie haben, rot, negativ, minus 2000 Kilowattstunden pro Jahr, relativ wenig. Stromverbrauch 2500, mal weniger als Sie vorhin genannt haben. Wenn man sich ein bisschen bemüht, kommt man auf diese Werte. Und die Stromproduktion 13.500, da kommt also gesamt ein Plus raus. normales Haus würde also das hier vielleicht gar nicht haben und dann deutlich Minus haben, viel, viel größer. Wieder zurück zur Uni. Ja, es wäre doch schön, wenn wir auch so reduzierte Energieverluste hätten. Kann man da was machen? Und es gibt energetische Sanierung an unserer Universität und da bieten sich Gebäude an, wie dieses hier, so relativ einfach, große Glasflächen, gute Fenster rein und nicht irgendwie so verwinkelt, hatte ich den Vorschlag gemacht, da doch ein Projekt draus zu machen und ein Passivhaus draus zu machen, von der Wärmedämmung zumindest. Und das ist dasselbe Gebäude, wo die Studenten oben die Solaranlage haben. Also man kann das nachrüsten, einerseits Solarenergie drauf, haben wir schon, Wärmedämmung und das ist jetzt in der Mache. Die Leute vom Bauamt planen das und ja, wenn ich schreibe hier, das ist für 250.000 Euro machbar, dann ist das meine Meinung. Ich glaube, es wird nachher teurer sein. Genau, die Zukunft geht uns alle an. Thema von dieser Vorlesung, denke ich, das stimmt. Ich hoffe, ich konnte Sie einigermaßen überzeugen, dass physikalisch und technisch die Umstellung auf 100% erneuerbare Energien möglich und auch notwendig ist. Aber politisch muss der Wille dafür vorhanden sein. Und der politische Wille hier war da und hat dieses gute Beispiel mit dem Erneuerbaren Energiengesetz gemacht und hat einiges bewegt, was auch dann global zu sehen ist. Der Atomausstieg ist eigentlich überhaupt kein Problem. Hier sowieso nicht. Japan hat die Machbarkeit bewiesen, denn die haben es geschafft, 30% der Stromversorgung sozusagen wegzumachen. Die haben jetzt schon 2 Sommer durchgemacht und es funktioniert. Mit Einschränkungen, aber klar, mit dem Leidensdruck muss dann auch Energie gespart werden, das funktioniert. Allerdings muss ich dazu sagen, die arbeiten teilweise am Wochenende und haben dann in der Woche frei. Wollen wir ja eigentlich nicht, also besser nicht so eine Katastrophe auf uns kommen lassen. Ein Student und ein Mitarbeiter der Uni ist beim Strom privat mit 900, jetzt mal der richtige Wert, 900 Kilowattstunden im Jahr in der Pflicht, außer er macht da weniger. Und an der Uni ist er quasi mit 1.700 beteiligt. Und wenn Sie da was machen wollen, dieses zu kompensieren, dann könnten Sie mit 5.000 Euro so eine Solarinvestition machen und haben sozusagen Ihren Beitrag kompensiert. Und dann müssen Sie sich mal ein Dach suchen. Also vielleicht zu Hause bei den Eltern, wie wäre das, ich organisiere das, will es auch bezahlen. Oder lieber Papi, zahl mir das, ich kümmere mich drum. Ja, oder eigentlich bietet es sich an, an der Universität wieder ein Projekt zu machen. Das Projekt mit Unisolar, diesem Verein, war für mich eine tolle Geschichte, das zu beobachten und auch zu unterstützen. Hier ist von der Homepage dieses Unisolar-Logo mit dem Schloss, wo wir gar keine Solaranlagen draufbauen wollen. Naja, wäre schon schön, aber ich glaube, der Denkmalschutz hat Probleme. Aber es gibt viele Dächer in Erlangen, wo im Prinzip was machbar wäre an der Uni. Und ich denke, wenn da viele jetzt sagen, wir wollen das, vielleicht können wir nochmal einen Vorstoß machen, an die Politik zu appellieren, dass man das doch ermöglichen soll. Das Juridikumdach ist immer noch frei, hat jetzt 6 Jahre nicht geklappt. Dieses zuständige Finanzministerium hat es nicht gepackt. Wir könnten es machen. Oder wir gehen zur Uni-Bibliothek da drüben, gerade neu saniert, wäre doch eine Möglichkeit für so ein Solarprojekt. Ja, wenn da jemand Interesse hat, ruhig mal an mich wenden. Ich kann mal sagen, was wir machen könnten. Vielleicht mal einen Termin beim Kanzler oder bei den Innenminister oder so. Aber wenn da viele dahinter sind, vielleicht machen wir auch eine neue Petition. Wer würde die mit unterschreiben? Ich denke, dann werde ich es nochmal vorbereiten, einen der nächsten Termine, und dann lassen wir die Liste mal umgehen. Gut, dann bin ich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit. Applaus